Now, y'all know I love McDonald's for a quick meal, especially if I'm out and about with the boys and need something to eat. I like food, and y'all know I like saving money, too. Did you know that you can save money with deals in the McDonald's app every single day? Yeah, you heard that right. There's a deal every day in the app. So if you are an avid McDonald's goer like me, you'll find the best value for your buck by using the app. One of my favorite things about the app is the ability to order ahead. So let's say I'm on the road, just picked up Axel from school, and know I promised him some McDonald's fries and a sundae, but don't want to have to wait in that long line. I open up the app and just place my order there. Then I can walk in and pick up my order when it's ready, no wait needed, especially if I time it right. And I love that you can also get a bunch of deals in the app as well. I just logged in and can get a free Big Mac with a minimum purchase of $1. But check it every day because the deals are always changing. Plus, make sure to share your birthday so McDonald's can celebrate with you with something special. Dream drivers save money with the McDonald's app. Nope, you must opt into rewards.
Dieser Schock 2 Podcast wird dir präsentiert von Pikmin 4 für Nintendo Switch. Entdecke eine kuriose neue Welt voller kleiner pflanzenähnlicher Kreaturen. Jetzt die kostenlose Demo-Version ausprobieren.
Welcome to the Schock 2 Podcast, your program for video games, comic books, movies and much more.
Hallo und willkommen bei einer neuen Folge des Schock 2 Podcast. Heute gibt's einen Technik-Talk und ich darf zu Gast sein beim Ressortleiter für Multimedia und Technik bei der Tageszeitung heute, beim René Finenig. Hallo.
Hallo, danke fürs Kommen.
Ich sag vielen Dank, dass ich bei dir hier aufnehmen darf und dass du mich eingeladen hast. Es gibt jede Menge coole Technik-Themen, obwohl ja Sommer ist, aber im Technikbereich Sommerloch gibt's keins.
Also gibt's heuer definitiv nicht, nein.
Wenn ich zu dir auf die Webseite gehe, da ploppt ständig irgendwas auf, obwohl die IFA kommt ja auch erst jetzt, also das ist ja auch dann ein Thema vielleicht für Fernseher und so noch, aber allein im Smartphone-Bereich hat sich die letzten Tage da einiges Spannendes getan. Der René kommt frisch aus Südkorea und da haben wir gesagt, da müssen wir drüber reden, weil er hat nicht nur neue Geräte dort gesehen, sondern auch ja ganze Städte hat er erkundet und da werden wir heute drüber plaudern. Wir werden aber auch ganz andere Ecke schauen, nämlich zum Nothing Phone 2. Auch das hat der René getestet. Wir werden uns anschauen auch ein neues Smartphone, aber da im Mittelbereich von Vivo, das ich gerade mir anschaue. Und wir haben auch für alle PC-Spieler was im Betto, nämlich etwas Neues von Philips. Die haben nämlich da ein neues Beleuchtungssystem für PC-Monitore auf den Markt gegeben. Und ja, das ist auch sehr, sehr spannend. Gut, ich glaube, jetzt haben wir zumindest die meisten Themen hier schon mal angekündigt. Mit was wollen wir anfangen? Wollen wir mit deiner Korea-Reise anfangen? Ich glaube, das Spannendste, weil da gibt es einfach so tolle Sachen zum Erzählen und ich habe auch so viele Fragen.
Starten wir mit Samsung und Südkorea, ja.
Genau. Ja, Samsung hat dich eingeladen nach Südkorea zur Vorstellung von neuen Galaxy-Produkten. Kann man, glaube ich, mal die Klammer schlagen, oder?
Ganz genau. Also konkret sind es die neuen Fall-Smartphones, ist es die neue Galaxy Watch, die neue Tablet-Serie. Und das ist quasi die Klammer um das Ganze. Ich glaube, konzentrieren wollen wir uns mal in erster Linie auf die Smartphones. Und da hat sich dann doch einiges getan, obwohl mein Vorfeld nicht so sicher war, ob es der große Sprung ist. Dazu zu sagen, der große Sprung. Technisch nämlich am Papier hat sich jetzt im Gegensatz zu den beiden Vorgängern von Galaxy Flip und Galaxy Fold nicht allzu viel getan. In der Praxis, in der Handhabung gibt's aber sehr, sehr große Neuerungen. Es klingt jetzt ein bisschen skurril, wenn man sagt, es hat sich nicht viel getan und andererseits ist es ein großer Sprung. Aber man merkt's wirklich erst beim Ausprobieren von den Geräten. Ich glaube, starten wir mal mit dem kleineren Modell, mit dem.
Genau, es sind zwei Geräte vorgestellt worden und nicht nur vorgestellt, sondern du hast sie auch getestet schon. Also zumindest das große liegt sogar da vor uns. Also sprich, der René hat da wirklich auch einiges Zeit schon hineinstecken können. Das kleinere ist ja wieder der Formfaktor, wenn man es aufklappt, von einem im Großen und Ganzen regulären Smartphone. Das zweite ist ein Mini-Tablet, wenn man es aufklappt. Also für alle, die das jetzt nicht vor Augen haben, was da am Markt so gibt. Das sind noch die Formfaktoren, die ja schon von diversen Herstellern, oftmals jetzt nicht in Europa, aber international in Asien zumindest bespielt werden. Und Samsung war ja auch einer der ersten, die sich da dran getraut haben auf aufklappbare Smartphones. Hat aber, ja, wir erinnern uns alle an die Kinderkrankheiten, wo die ersten Journalisten Folien heruntergezogen haben, wie man es halt so macht. Wenn man ein Smartphone zum Testen kriegt, dann löst man mal diese Schutzfolie, damit man es richtig testen kann. Das war dort keine gute Idee, weil damit hat sich das Smartphone dann auch mehr oder weniger in seine Einzelteile aufgelöst. Ja, wie sieht's da aus? Das ist jetzt die wievielte Generation von Samsung?
Das ist die 5. Generation und gleich um das Thema Folie anzusprechen, ist mittlerweile kein Problem mehr. Die Folie ist so stark aufgeklebt, dass es nicht wirklich sich selbst ablösen kann. Gleichzeitig muss man aber sagen, für alle, die sich jetzt Sorgen machen, wenn das mit der Zeit vielleicht doch zerkratzt oder so, man kann die Folie jetzt ohne Probleme auch einfach wechseln, also ohne, dass der Bildschirm darunter kaputt geht oder man da irgendwas kaputt machen kann beim Abziehen.
Du testest ja diese Smartphones wirklich seit der ersten Generation. Hast du die in der Hand gehabt? Hast du es ausprobieren können? Bevor man da jetzt wirklich auf dieses Produkt eingehen, wo würdest du sagen, stehen diese Produkte jetzt? Sind die jetzt wirklich so, dass du es jeden schon ans Herz legen kann, der das Geld in die Hand nehmen möchte? Weil sie sind ja noch immer hochpreisiger als Smartphones, die man nicht aufklappen kann. Oder sagst du immer, wartet noch zwei Generationen, weil die eine oder andere Kinderkrankheit habe ich sogar schon entdeckt bei den ersten Stunden, wo ich es getestet habe.
Also mit der 5. Generation jetzt von den Samsung-Geräten würde ich echt sagen, das ist jetzt nicht mehr am Sprung in den Massenmarkt, sondern kommt wirklich im Massenmarkt an. Natürlich die Preisfrage, die du erwähnt hast, ist ein hoher Betrag, den man da investieren muss.
Wo stehen wir da bei den beiden Modellen?
Beim Flip sind wir bei 1.199 Einstiegspreis.
Also das kleinere ist das,
ne? Das kleinere, ja. Und beim großen, beim Fold, da ist das günstigste Modell bei 1.899.
Ja, also ist schon noch sicher ein Betrag, aber ist halt eher dann halt für den Businessbereich und wo man halt sagt, okay, man braucht ein Tablet unbedingt immer mit, möchte aber eben nur ein Gerät haben. Das ist, glaube ich, das.
Ganz genau, ja. Also mit dieser Generation, meiner Meinung nach, kommen die Geräte jetzt wirklich im Massenmarkt an und jetzt auch nach einigen Tagen ausprobieren. Kratzer sind kein Problem, Staub ist kein Problem. Das Falten sowieso nicht. Also wirklich, dass man es im Alltag verwenden kann und lange Zeit vor allem verwenden kann. Natürlich für den Preis erwartet man ja natürlich, dass das Gerät jetzt auch länger als ein paar Monate haltet. Und das ist bei den neuen Geräten wirklich der Fall.
Samsung baut ja nicht nur Smartphones, sondern ähnlich wie Apple auch eigene Prozessoren. In dem ist jetzt auch der neueste Prozessor von Samsung verbaut oder verwenden Sie da Qualcomm?
Nein, sie verwenden Snapdragon-Prozessoren und das ist das Besondere bei allen neuen Galaxy-Geräten. Also sowohl in Tablet als auch in den Smartphones ist quasi der gleiche Prozessor verbaut. Mhm. Also wirklich der Snapdragon 8 Gen 2 und extra abgestimmt für Galaxy-Geräte. Okay. Also was Leistung betrifft, ist man da wirklich momentan ganz an der Spitze von der Leistung, was man überhaupt haben kann.
Haben Sie irgendwas erzählt, warum Sie nicht Ihre eigenen Prozessoren da verwenden? Weil die sind ja eigentlich auch dort. Also Sie schlagen ja zum Teil Qualcomm jetzt. Es gibt ja einen neuen Prozessor und der spielt ja da voll mit. Ist ja eigentlich spannend, dass Sie da Qualcomm den Vorzug geben, obwohl Sie ja nicht nur Chips entwerfen wie Apple, sondern sogar noch selber produzieren. Die haben ja eigene Fabriken ja auch. Ist der Qualcomm noch immer vorne irgendwo?
Es ist immer ein sehr knappes Match. Also wenn man die Jahre zurückblickt, sie haben sich ja auf sehr engen Raum immer gematcht. Einmal war der Exynos-Prozessor vorne, einmal war der Snapdragon-Prozessor vorne. Unterschiede dürften da marginal sein. Wieso jetzt nur Snapdragon-Prozessoren zum Einsatz kommen, ist nicht erwähnt worden. Vom Leistungsunterschied, also in der Praxis für jeden Nutzer wird es überhaupt keinen Unterschied machen. Wenn man jetzt nicht weiß, welcher Prozessor verbaut ist, man wird es nicht merken.
Jetzt blickt man nicht so weit in die Firma hinein, obwohl du ja dort warst und so weiter, weil man darf nicht vergessen, die Chip-Sparte ist natürlich eine andere Sparte und wir haben das ja schon gesehen bei den Prozessen, auch Samsung gegen Apple, also bei den Gerichtsprozessen, dass da immer eine Sparte ist verklagt worden und die andere Sparte hat Speicherchips dann an Apple geliefert und hat Rekordsummen mit Apple verdient. Also es kann ja durchaus so sein, dass da einfach ja die eigenen Chips zu teuer waren. So irgendwie so oder halt irgendwelche Vorteile anderer Art von Qualcomm halt dann noch Samsung angeboten ist. War eigentlich spannend, ne?
Voll.
Ja, was aber auf alle Fälle ist, es ist der neueste Qualcomm-Prozessor drinnen, noch dazu abgestimmt für die Galaxy-Geräte. Ich durfte kurz das große Smartphone ausprobieren, also das Foldable. Und Wahnsinn. urschnell.
Es ist wirklich sehr, sehr schnell. Auch in Verbindung, also alle Fold-Geräte, die großen Fold-Smartphones haben 12 GB Arbeitsspeicher. Das heißt, das Ding hat zwar seinen Preis, aber man kann es ja wirklich quasi als Computerersatz verwenden. Ja. Also wenn ich mir da einen Monitor koppel, es wird nicht viele Anwendungen geben, die jetzt nicht irgendwie über das Smartphone bearbeiten kann.
Ja, ja, vor allem ist es ja auch so, auch bei Samsung, wenn du so einen Monitor koppelst, kriegst du eine andere Oberfläche ein bisschen und kannst halt mit Maus und Keyboard dann arbeiten. Ja, und auch da sind viele Kinderkrankheiten in den letzten Jahren ja beseitigt worden. Ich kann mich erinnern, die ersten Geräte, wenn du die angeschlossen hast, dann müssen am besten dich irgendwo zu einem Tiefkühlfach hinlegen, weil die sind so heiß geworden, ja, dass du einfach nicht arbeiten konntest. Oder es gab, glaube ich, sogar von Samsung so ein Teil, was das dann mit Kühler dann versorgt hat, dass du halt in Hotelzimmern arbeiten konntest und so. Das ist heute nicht mehr der Fall. Also die sind so stark, ja, und der Speicher ist so schnell, auch da wieder die neueste Generation von Samsung selbst verwendet, also einer der schnellsten Speicher überhaupt. Egal ob jetzt Samsung, Huawei, wer auch immer da solche Geräte anbietet, die werden kaum heiß, wenn du dein Word öffnest und oder Bilder irgendwie bearbeitest.
Genau, und Samsung hat bei den neuen Geräten auch das Kühlsystem noch weiter verbessert. Also selbst wenn man das Handy auf die Probe stellt und die intensivsten Apps laufen lässt, es wird nicht mal handwarm. Also bisher noch keine Anwendung gefunden, wo das Gerät wirklich irgendwie an die Grenzen kommt und heiß vielleicht wird.
Bin ich gespannt, was du erzählst, wenn wir dann die argen Spiele draufhauen. Aber selbst die sind ja meistens so optimiert, dass da heutzutage auch alles möglich ist mit den Chips. Sehr cool. Ja, was gibt's sonst zum Erzählen von den Smartphones, die du jetzt getestet hast? Ist dir was aufgefallen? Wie sieht's da aus? Wenn man das schon mal aufklappen kann, ja, klar, der Monitor ist groß, ja, aber gibt es jetzt wo so Dinge, wo du sagst, okay, da tust du jetzt schwer, das nachher zurückzuschicken an Samsung, weil du hast dich jetzt dran gewöhnt, zwei Apps zu öffnen oder die Google Maps in groß. Gibt es irgendwas, was nicht nur cool ist, sondern gibt es irgendwas, wo du sagst, okay, das bringt mir eigentlich in meinen Alltag als Journalist ein Benefit?
Ich glaube, das Ganze fängt einmal an im zusammengeklappten Zustand beim Fold, beim größeren Gerät, dass man es am Außendisplay wirklich verwenden kann wie ein ganz normales Smartphone. Also es hat ungefähr die Maße vom Bildschirm wie ein ganz normales Smartphone. Ich kann also quasi, wenn ich es wirklich als Smartphone verwenden will, brauche ich es nicht aufklappen, sondern kann alles am Außendisplay durchführen. Die große Neuerung bei der fünften Generation ist, durch das neue Scharnier schließt das Gerät da beide Smartphone-Hälften komplett ab. Also das war ja bisher ein bisschen ein Kritikpunkt an den Galaxy Fold-Geräten, dass zwischen den Bildschirmseiten eine kleine Lücke geblieben ist. Und was man dann auch in Langzeittests gesehen hat, natürlich kann da Staub eindringen und das Innendisplay zerkratzen. Ist jetzt bei den neuen Geräten kein Problem mehr, weil sie komplett und komplett eben abschließen. Und was uns dazu bringt dann beim Aufklappen, ich glaube, es ist das Phänomen wie bei allen Smartphones, wenn man mal ein größeres Gerät in Verwendung hat, geht man kaum mehr auf einen kleineren Bildschirm zurück. Und es ist sehr praktisch für alle, die jetzt abseits von der normalen Smartphone-Nutzung einen größeren Bildschirm bevorzugen, zum Beispiel. Ich bin bei einem Termin, kann mehr Notizen das Fold unterstützt ja die Stifteingabe mit dem Samsung S-Pen, kann mir da einfach Notizen machen wie auf einem normalen Notizblock. Diese Display-Falte ist zwar noch sichtbar in der Mitte, spürt man auch noch, stört jetzt aber überhaupt nicht mehr beim Schreiben oder irgendwie, dass ich da hängen bleiben würde oder irgendwas, sondern da gleitet da der Stift oder der Finger ganz normal flüssig drüber. Und die kann mir natürlich auch mehrere Apps nebeneinander oder übereinander darstellen, je nachdem, was ich will. Ich kann mir oben eine Online-Pressekonferenz anschauen und mir gleichzeitig auf der unteren Bildschirmseite mit einer Notiz-App Notizen dazu machen. Oder ich kann mir oben von einem Streaming-Dienst ein Video anschauen und unterhalb gleichzeitig per Messenger mit Freunden schreiben. Ich muss halt nicht mehr ständig zwischen Apps wechseln und kann mir die nebeneinander in voller Größe legen und hab dieses Bedürfnis nicht mehr, dass ich zwischen den Apps wechsle. und habe gleichzeitig auch so eine Art Taskbar, wo ich einfach die meistgenutzten Apps reinlegen kann, bis zu 8 und kann mir die mit einem Fingerwisch schnell öffnen. Und was zum Arbeiten natürlich auch super ist, wenn ich jetzt links zum Beispiel auf der Heute-Website ein Bild habe oder einen Text habe, kann ich den markieren, habe rechts eine Notiz-App offen, kann mir das einfach per Drag-and-Drop reinziehen, ohne jetzt das halten zu müssen, kopieren, in die andere App zu gehen, einzufügen, sondern wirklich nur mit einem Fingertipp kann ich mir den ganzen Inhalt in die andere App holen.
Sehr cool. Jetzt gibt's ja immer, da kann ja Samsung nichts dafür, aber immer wieder die Aussagen, ja, eh super, aber viele Apps sind nicht optimiert. Das hört man ja seit Jahren, ja. Nein, wir wollen jetzt nicht da wieder draufhauen, weil wir wissen, es ist noch immer alles nicht perfekt, aber siehst du da Fortschritte? Jetzt ist ja auch so, dass in Kürze wird ja auch Google selbst sowas rausbringen. Ist das vielleicht jetzt das letzte Steinchen, was dann natürlich auch Samsung hilft, dass Android für solche Geräte endlich auch softwareseitig das liefert, was eigentlich das Gerät ja wunderbar könnte?
Es wird sich da auf jeden Fall jede Menge tun und hat sich ja in der neuen Generation schon getan. Und wenn ich mir jetzt mal anschaue, die ganzen Microsoft-Apps, die ganzen Google-Apps, die ganzen Samsung-Apps natürlich, sind ja schon fürs Folder optimiert. Das heißt, das kann man sich so vorstellen, wenn ich jetzt Outlook zum Beispiel öffne, habe ich wie am PC links die Auflistung von meinen E-Mails und muss die E-Mails aber nicht einzeln öffnen, so wie auf einem normalen Smartphone, sondern bekomme auf der rechten Seite gleich die Vorschauansicht vom E-Mail, kannst du da direkt beantworten. Auch bei WhatsApp das Gleiche, ich habe links die ganzen Kontakte und Chats und habe rechts, wenn ich jetzt einen Chat anklicke, direkt die Nachricht, muss die einzelne Nachricht auch nicht mehr öffnen und dann wieder zurückspringen und zur nächsten Nachricht. Also es sind da schon sehr, sehr viele optimiert und natürlich, wenn jetzt andere Hersteller auch noch vermehrt und vor allem Google auf Faltgeräte geht, wird sich da auch noch einiges tun. Was man natürlich auch dazu sagen muss, so Apps von Drittanbietern, einfach die jetzt, wo jetzt kein Smartphone-Hersteller dahinter steht und so, da wird es natürlich einige Zeit dauern, bis diese Apps auch optimiert sind. Kommt dann natürlich auch darauf an, wie sehr sich die Falt-Smartphones am Markt durchsetzen. Aber ich glaube, auf Dauer führt da kein Weg zurück. Also das ist jetzt nicht mehr ein Experiment und man will sagen, dass man technologisch in der Lage ist, die Geräte zu bauen, sondern das ist wirklich was, wo die Hersteller dahinter sind und das wird sich immer mehr durchsetzen. Und jetzt, um den Bogen zu schlagen zur Südkorea-Reise, bei uns, wenn man mit dem Falt-Smartphone in der U-Bahn sitzt, wird man noch etwas komisch angeschaut und sieht die Blicke und In Südkorea ist es umgekehrt, da erntet man irgendwie die komischen Blicke, wenn man ein normales Smartphone in der Hand hat, sondern da sitzen alle Leute im Café, im Büro mit Falt-Smartphones. Das ist dort Normalität
geworden. Außerhalb der digitalen Stadt.
Auch außerhalb der digitalen Stadt. Also Südkorea ist wirklich schon durchdrungen von Falt-Smartphones.
Ja. Und wahrscheinlich alle dann von Samsung fast, weil natürlich, dass der
Südkorea ist ja halt quasi Samsung. Ja. Also für alle, die es nicht wissen, Samsung hat ja die Heimat Südkorea, deswegen auch die Vorstellung in Südkorea. Und natürlich ist der Marktanteil dort extrem stark.
Sehr spannend. Also ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Also ich glaube einfach, dass jetzt muss der Preis natürlich runter. Ja. Weil wir reden da vom Massenmarkt und klar, es ist jetzt marktreif und massenmarktreif, aber 1.800 Euro ist halt für viele kein Preis, wo sie sagen, da kaufen sie ein Smartphone. Aber ich glaube einfach, da wird sich was tun. Da wird sich was tun in den nächsten Jahren auch noch, auch preislich, dass man da runterkommt.
Ja, wobei man auch sagen muss, die Leistung steigt ja auch entsprechend an. Also das sind ja wirklich kleine Computer von der Leistung her.
Absolut. Ich glaube aber, dass halt nicht nur im Spitzenbereich. Jetzt im Moment ist es so klar, ein Falt ist einfach was Besonderes, das muss im Flagship-Bereich geben. Es gibt halt keine im mittleren oder im Low-Bereich. Also ich glaube, das wird einfach sinken. Es wird, ja. Ich sage nicht, dass die Spitzenmodelle müssen nicht im Preis sinken, die können weiterhin natürlich dort bleiben. Die bieten dann die neuesten Features, die neueste Falt-Technologie, die neueste Kameratechnologie, die neueste Speichertechnologie, Prozessor und so weiter. Aber in Wirklichkeit wandert das ja irgendwann, alles andere wandert ja auch hinunter. Also sprich, ich denke mal, sobald das einfach günstiger zu produzieren ist, wird das auch runterwandern.
Du wartest auf einen Einsteiger- oder Mittelklasse.
Ich glaube einfach, das Spannende ist, also es ist gar nicht für, ich weiß gar nicht, ob ich unbedingt eins brauche, ja, weil ich, wie gesagt, ich bin ein absoluter Tablet-Fan und da können wir dann eh auch noch drüber reden, weil die haben ja auch was Wunderbares vorgestellt, wo ich als großer iPad-Fan einfach nur neidisch zu Samsung blicke. Die haben ein neues Galaxy Tablet vorgestellt mit 14,8 Zoll. Ja. Und bei Tablets kann es für mich nicht groß genug sein, weil einfach ich lese Comics damit, ja, und gerade, also auf meinen 12 Zoll ist schon ein franco-belgisches Album oder ein Asterix oder was auch immer, ja, ist super zum Lesen, aber größer geht immer. und gerade zum Comics lesen, aber auch sonst auch zum Kreativsein und so weiter, ist so eine große Bildschirmfläche immer besser als eine kleine. Und deswegen würde ich wahrscheinlich eher in das 14-zöllige oder 15-zöllige fast Tablet investieren als in das Foldable.
Das ist auch spannend bei den neuen Samsung-Tablets. Also ich kenne jetzt momentan keinen Hersteller, der so aggressiv die Tablets als wirkliche Konkurrenz für Notebooks und Laptops aufstellt. Ja. Die sind extrem stark ausgerüstet. Die haben alle drei Modelle der Serie, also vom günstigsten bis zum teuersten, haben den besten AMOLED-Bildschirm, den Samsung momentan zu bieten hat. Alle drei Geräte haben AKG-Lautsprecher. Also die sind wirklich, wirklich stark ausgerüstet. Was man dann halt da dazu sagen muss, der Preis ist dann auch die direkte Konkurrenz für Notebooks und Laptops.
Das Gute ist, dass es eigentlich eh sonst nur einen großen Hersteller gibt, das ist Apple. Und der ist jetzt auch nicht bekannt für die günstigsten Preise, gerade bei den großen Pro-Modellen. Also das ist das Schöne, dass sieht dann das ein bisschen ein. Aber auch da, klar, das ist halt, da sind wir natürlich wieder bei der Preisfrage. Aber da sehe ich für mich eher den Einsatzzweck sowohl im Freizeitbereich als auch natürlich kreativ und da kann man einfach coole Sachen damit machen. Aber ich auch da verstehe ich alle, die sagen, boah, ein Tablet darf nicht mehr kosten als 150, 200 Euro, weil ich schaue Netflix damit und das war's. Also dann brauche ich aber auch nicht so ein Gerät. Also das ist ja, das Schöne ist, es soll ja für verschiedene Anwendungszwecke verschiedene Geräte geben. Und das ist das, was, um da nochmal zurückzukommen zu dem günstigen Preis für Foldables, ich glaube einfach, dass es auch Anwendungsbereiche gibt für ein 500, 600, 700 Euro Foldable, also was ein geiles Tablet ist, was aber nicht den stärksten Prozessor braucht, nicht die beste Kamera braucht, ja, aber trotzdem ein Gerät ist, was 2, 3 Jahre, 4 Jahre durchhaltet, auch vom Display und so weiter. Und ich glaube, das werden wir sehen in nächster Zeit auch von Samsung. Das wird runterwandern auch ein bisschen.
Auf jeden Fall, weil bei normalen Smartphones kann ich halt sagen, was ist mir wichtig? Und wenn man sich ehrlich ist, wahrscheinlich 80-90% von den Nutzern nutzen die Möglichkeit von einem wirklichen Flaggschiff über 1.000 Euro überhaupt nicht aus. Und das wird eben auch bei falls Smartphones kommen, dass ich sage, ich habe alles ein bisschen reduziert von den technischen Daten. Dafür kostet es 500, 600, 700 Euro und erfüllt die Zwecke, die 90% von den Menschen brauchen, vollkommen.
Im Moment sind es ja hauptsächlich auch natürlich, das können wir gerade alles auf diesen Formfaktor. Da werde ich vergessen, auch die Kamera muss ja da reinpassen in so einen Formfaktor und so weiter. Und ich glaube, da sehen wir dann verschiedene Variationen wieder für verschiedene Bereiche. Ein Journalist braucht ein anderes Smartphone als jemand, der wandern geht. Ja. Und aber trotzdem hätte er gern wahrscheinlich was zum Aufklappen, wo er die Karte gleich hat. Und ich glaube, da werden wir unterschiedliche Sachen sehen. Und auch hier der Hinweis noch, ihr hört in dieser Sendung auch noch über Smartphones, die keine 1.000 Euro kosten. Ja. Also wir haben da auch noch für den mittleren und gehobenen mittleren Bereich diesmal was dabei. Hast du dieses Tablet ausprobieren können, vor Ort zumindest? Ja. Wie fühlt sich das an vom Gewicht und so weiter? Ich bin das ist wirklich das Gerät. Jetzt habe ich mir das angeschaut, weil ich August hatte, du bist in Südkorea, dann habe ich diese Pressekonferenz mal ein bisschen angeschaut, dieses Video, was sie da veröffentlicht haben, dachte, okay, das ist das spannendste Gerät für mich, glaube ich.
Ich habe es kurz ausprobieren können für lange Tests und jetzt natürlich für ein abschließendes Fazit hat's natürlich nicht gereicht. Aber es ist schon beeindruckend, es ist sehr, sehr gut verarbeitet, also natürlich für den Preis. Es ist riesig, also vor allem das größte Modell, das Ultramodell, ist gleichzeitig mit, ich glaube, knapp über 500 Gramm, ist es jetzt nicht allzu schwer. Vom Formfaktor sehr, sehr dünn, also wirklich extrem dünn. Was ein Neues bei den Tablets ist, dass sie alle staubgeschützt und wasserdicht sind. Also sollte auch kein Problem sein, wenn man sich damit in die Badewanne legt.
Ja, das tue ich nicht.
Von der Leistung alle Spiele natürlich ohne Problem. Gleichzeitig muss man sagen, wenn man es wahrscheinlich für 2 Stunden in der Hand haltet, um irgendwas zu spielen, wird es dann wahrscheinlich mit der Zeit doch etwas schwer. Aber es ist trotzdem überraschend leicht ausgefallen.
Sehr cool. Ja, im Moment muss man mein altes 12 Zoll iPad Pro. Aber mal schauen, was die Zukunft bringt da an Tablets. Aber cool, dass cool Samsung so große Tablets jetzt baut. Also ich habe vor kurzem noch gesehen, LG hat auch eins rausgebracht, auch mit OLED und so weiter. Ich finde gut, dass da man sich traut, auch größere Tablets noch zu bauen, weil ich auch der Meinung bin, aber da kommen wir zu genau dem gleichen Thema wie vorher bei den Smartphones. Das Problem ist, was mich da noch abhält auch, ist Android, was halt nicht so optimiert ist. Da können die Hersteller auch nichts dafür und die probieren da eh mit ihren Oberflächen was zu machen, aber die Apps, die schauen manchmal aus wie Kraut und Rüben, wenn man es dann startet dort. Das finde ich noch schade. Aber auch hier, Google macht ja auch wieder Android-Tablets, oder?
Ja.
Die haben ja angefangen, irgendwie andere Betriebssysteme da auszuprobieren und so weiter. Ich hoffe einfach, dass da Google auch wieder noch einen Schritt weiter geht in dieser Oberfläche, weil es genau das Gleiche ist, ja. Sowohl bei Tablets als auch bei Smartphones, die man zu Tablets aufklappt. Ich brauche da eine andere Oberfläche, die muss optimierter sein. Ja, sehr, sehr spannend. Was wurde sonst noch gezeigt? Uhren.
Uhren, ja, auch nur kurz ausprobiert, aber es gibt 2 Modelle, das Classic-Modell und das ganz normale Modell. Das ganz normale Modell ist wie gewohnt, also da hat sich ja vom Formfaktor nicht viel verändert. Beim anderen Modell feiert die drehbare Lünette ein Comeback. Das war immer so eine zwiegespaltene Meinung, glaube ich, unter Samsung Smartwatch-Fans. Braucht man das nicht? Jetzt hat man halt die Wahl, will man es oder will man es nicht, kann sich für ein Modell entscheiden. Ich glaube, den größten Sprung haben die Uhren in Sachen Akkulaufzeit gemacht. Das war von mir ein Kritikpunkt in den vergangenen Tests. Das ist die Galaxy Watches kaum über einen Tag geschafft haben. Und jetzt wird der Test zeigen, aber jetzt soll es so sein, dass der Akku doch deutlich gewachsen ist. Also 2 bis 3 Tage auch bei viel Nutzung sollte kein Problem sein. Und Samsung stellt seine Uhren halt verstärkt als Gesundheits- und vor allem Schlafmanager auf. Er wird dutzende verschiedene Messungen auch in der Nacht was jetzt bei anderen Herstellern die Kritik kommen ist, ich habe ständig dieses grüne oder welche Farbe auch immer Licht bei den Sensoren am Handgelenk, was mir in der Nacht stört, hat Samsung jetzt so gelöst, dass ich sagen kann, sobald es dunkel wird oder in der Nacht zu einer gewissen Uhrzeit schaltet die ganze Messung auf Infrarot um. Das heißt, ich habe überhaupt kein Licht mehr, also kein sichtbares Licht mehr, das mir jetzt irgendwie beim Schlafen stören wird. Und natürlich macht Samsung ein bisschen den spielerischen Ansatz. Wenn ich will, kann ich mir jetzt so eine Art Schlaftier einstellen.
So Pokémon Sleep.
Auf die Art, ja. Dass mir sagt, welche Stimmung, wie gut ich geschlafen habe und natürlich dann auch so spielerische Tipps gibt, wie kann ich meinen Schlaf verbessern.
Würde ich jetzt mal für den asiatischen Markt drüber schieben, dann werde ich wahrscheinlich wieder Nachrichten kriegen. Aber ich freue mich schon so auf mein Schlaftier. Okay, ja, nein, das jeder das braucht. Also mir reicht die Information, wie oft ich aufgewacht bin und so weiter. Ich finde das schon sehr interessant. Vor allem, da ich ja nicht so viel schlafe, so hält sich die Information immer in Grenzen. Ja, aber zumindest weiß ich, wenn es mir so richtig dreckig geht am nächsten Tag, dass ich einfach extrem wenig Schlaf habe. Gut, ich bin gespannt. Da gab es ja auch die Ankündigung von Google und Samsung, da in Zukunft gemeinsame Sachen zu machen. Da gab es, wie heißt das Samsung-eigene Betriebssystem, Dyson, genau. Und genau, WearOS natürlich von Google und die sollen ja verschmolzen werden. Ist das jetzt schon der Fall oder haben sie da irgendwas dazu erzählt oder lässt man es unter den Tisch fallen und sagen, ihr werdet schon sehen, was davon
habt? Es ist kurz angeschnitten worden, dass es enger verzahnt wird.
Vor allem der App Store komplett wichtig, weil einfach es gibt, ich finde, dass ist das für mich noch immer Alleinstellungsmerkmal von den Apple Watches, dass da einfach richtig gut angepasste Apps gibt für dieses eigene System, die meistens mit Companion-Apps am Smartphone super zusammenarbeiten. Das gibt's natürlich bei Android auch und bei Wear OS und so weiter, aber das ist ganz woanders gefühlt, obwohl das ja sogar vorher gestartet ist. Android gab es ja vorher auf Uhren, bevor Apple gestartet ist.
Ja. Nein, es ist jetzt nicht im Detail noch darauf eingegangen worden, müssen dann die Tests zeigen, wie weit das jetzt schon ausgereift ist.
Ja. Ja, wann stellt Apple die nächste Uhr vor? Wahrscheinlich eh im Herbst dann, ne?
Wenn es wirklich zum iPhone-Termin passiert, ich glaube, kursieren Mitte September, 12. 13. September kursieren, glaube ich, als Termine. Mhm. Müsste aber dann demnächst soweit sein, dass es da die Terminankündigung gibt.
Spannend. Ja, dann lass uns noch reden natürlich über deinen Besuch in Südkorea. Du warst sowohl in einer Fabrik als auch in dieser digitalen Stadt von Samsung.
Ganz genau, also die digitale Stadt, das ist quasi Samsungs Hauptquartier in Südkorea und gleichzeitig haben wir einen Werksbesuch gemacht, wo Smartphones quasi und diese Fabrik in Gumi, das ist quasi die Flaggschiff-Fabrik von Samsung, da werden die Flaggschiff-Smartphones, also wie die neuen Faltgeräte, hergestellt von Anfang bis zum Ende, also wirklich von den Einzelteilen bis zur Verpackung. Wollen wir mit der digitalen Stadt
starten? Ja, wie du magst, also wie du deinen Bogen da, ich bin bei beiden spannend, lauschend.
Also die digitale Stadt, das ist etwas, das man sich so nicht vorstellen kann, weil am Anfang heißt es, da arbeiten so 37.000 Mitarbeiter oder über 37.000 Mitarbeiter. Jetzt hat man wahrscheinlich bei so einem Technologiekonzern vor Augen riesige Hochhäuser, Büros auf engstem Raum, einfach alles gigantisch, und dann kommt man dorthin und natürlich sind sehr strenge Kontrollen beim Eingang. Aber irgendwie steht man dann auf einmal mitten in Parks, in Grünflächen. Es gibt 2, 3, 4 Hochhäuser schon, aber sehr, sehr viel kleine Gebäude. Es ist was, wo man in Wien sagt, man ist am Park und hat drumherum ein paar Häuser und weiß nicht wirklich, dass das jetzt ein Firmengelände ist. Also sehr, sehr schön, sehr, sehr entspannt, sehr ruhig.
Jetzt warst du ja auch in China, bei Huawei zum Beispiel, in diesem super Campus, den sie da haben. Magst du es ein bisschen vergleichen, wie der Unterschied ist zwischen der chinesischen super Digitalstadt und dieser südkoreanischen?
Also in China hat man, glaube ich, nicht so den Einblick bekommen, was jetzt das Leben von den Mitarbeitern betrifft. Da ist zwar gezeigt worden, das ganze Gelände war natürlich auch mit Seen und Parks,
große Anlagen. Die europäischen Vierteln danach gebaut, ne?
Genau. Und dort hat man aber nicht wirklich das Leben oder das Arbeitsleben von den Mitarbeitern mitgekriegt. Anders bei Samsung. Jetzt überhaupt keine Vorwürfe an irgendeine Hersteller oder irgendwas, aber bei Samsung hat man nicht das Gefühl, dass man jetzt irgendwie was verstecken will. Mhm. Wir haben uns da frei bewegen können in der digitalen Stadt. Es hat natürlich diese Forschungseinrichtungen und so weiter gegeben, wo Fotoverbot geherrscht hat, natürlich, aber jetzt nicht wahrscheinlich aus dem Grund, dass man da nicht dokumentieren soll, wie die Mitarbeiter dort arbeiten, sondern eher um Betriebsgeheimnisse zu wahren. Aber es läuft alles etwas entspannter ab und Samsung ist da recht offen, was die Philosophie betrifft, wie die Mitarbeiter angestellt werden. Zum Beispiel ein Kernprojekt von dem ganzen, von der ganzen digitalen Stadt ist das C-Lab. Und da kann ich jetzt als Mitarbeiter sagen, ich habe zwar meine normale Anstellung dort, als was auch immer, zum Beispiel irgendwie in der Entwicklung von irgendwelchen Herstellungsverfahren, und habe aber eine Idee, wo ich mir denke, das kann nicht so richtig einschlagen und ist was noch niemand macht. Dann habe ich die Möglichkeit, mich bei einem internen Programm für das C-Lab zu bewerben, stelle einer Jury diese Idee vor und wie das gemacht werden kann. Und die Jury bewertet diese Ideen, kriege jetzt einen Zuschlag dafür, kriege ein eigenes Team und werde ein Jahr von meinem eigentlichen Job freigestellt, um dort wirklich der Idee nachzugehen und die vielleicht Richtung Marktreife
zu bringen. Ich habe sowas Ähnliches unlängst gehört von einem Bekannten von mir, der bei einem Pharmaunternehmen arbeitet. Und der auch gemeint hat, sie haben so eine Jury und dir wird das, du sagst, okay, du hast halt die Idee, dass das und das Verfahren könnte gegen, sagen wir jetzt, Alzheimer so eine bessere Therapie und so ermöglichen, und die bestimmen dann, wird der Budget freigemacht oder nicht, ja. Und was er aber auch Spannendes gesagt hat, das fördert vor allem auch eine extrem positive Kultur, dass Scheitern nicht verboten ist. Wie ist da bei Samsung? Ist das ähnlich?
Das steht auch gleich am Eingang von diesem C-Lab-Bereich und sagt Samsung auch immer wieder, Scheitern ist willkommen, weil diese digitale Stadt wird von Samsung unter dem Motto geführt, hier entstehen die Projekte von morgen. Und Samsung sagt also, scheitern ist überhaupt nichts Schlimmes oder was, sondern das fördert den kreativen Prozess. Ich habe versucht, ich wollte eine Idee umsetzen, es hat halt nicht geklappt. Dann versuche ich es halt mit etwas anderem.
Oder halt im Scheitern kommt halt drauf, das geht nicht, aber da plötzlich irgendwas anderes
ganz ist genau
rausgefallen. Ne?
Es gibt ja dann verschiedene Wege, was rauskommen kann. Also entweder sagt das Unternehmen und der Mitarbeiter dann gut, nach einem Jahr, da wird doch nichts draus und so weiter. Und der Mitarbeiter kehrt ganz normal in seine frühere Anstellung zurück. Also da gibt es keine Bestrafungen oder irgendwas. Oder sonst, falls es wirklich marktreif wird, gibt es halt zwei Wege. Das ganze Projekt wird dann von Samsung selber vorangetrieben und weiterentwickelt. Oder es wird als quasi externe Firma, als Startup ausgelagert und firmiert zwar unter dem Dach Samsung, wird aber zu einem eigenen Unternehmen.
Er wird gefoundet und dann genau, ist halt dann selber genau. Irgendwann weiterlaufen. Gibt es irgendwelche Beispiele, wo Sie gesagt haben, okay, das ist zum Beispiel ein Produkt, das kann jeder kaufen, ich weiß nicht, ob es in Österreich ist, aber zumindest in Korea, das ist in diesem C-Lab da entstanden ursprünglich?
Wenn man sich die Zahlen anschaut, also bisher, was nach Samsung-Angaben haben da 2000 Mitarbeiter bereits so ein C-Lab-Projekt durchgeführt, 400 Projekte sind bisher rausgekommen und es gibt dort natürlich einen eigenen Bereich, wo so Erfolgsprojekte ausgestellt werden. Ein Ding war zum Beispiel ein smarter Gürtel. Wenn man jetzt nicht Smartwatches tragen will oder andere Gadgets, ein smarter Gürtel, der ist ursprünglich, bitte nicht drauf festnageln, aber entwickelt worden, um zum Beispiel die Essgewohnheiten zu verbessern. Ist dann aber zu einem Allround-Sensor entwickelt worden, der zum Beispiel dir sagt im Büro, die Sitzhaltung ist schlecht, natürlich auch von den Gesundheitswerten und alles, aber so rund um Gesundheitsding quasi.
Also wieder so ein Device, was da in Zukunft eine Versicherung gibt und sagt, wenn du sowas tagtäglich trägst, dann zahlst du 20% weniger Beiträge.
Gut, da sind wir hierzulande wahrscheinlich noch sehr, sehr weit davon entfernt. Samsung betont halt immer wieder, sie tun es jetzt nicht aus, also natürlich tun sie es auch aus Einnahmezwecken, aber man merkt schon das Bestreben, zum Beispiel Apps, die da entwickelt werden, was den Gesundheitsbereich betrifft und so weiter, die meisten sind da wirklich kostenfrei zu nutzen.
Ja, aber klar, aber trotzdem ist es halt der Bereich, wo es das meiste Geld gibt. Das sieht man auch in der Pharmaindustrie, aber auch in der Technikindustrie, weil ich glaube halt, in Zukunft geht dann eine Versicherung hin zu Samsung und sagt, wir brauchen ein Device. Ja, das tragt jeder und wenn er brav ist, ja, und fünfmal am Tag aufsteht und zweimal in der Woche Fitness macht, dann bleiben die Gebühren unten. Und wenn er es nicht macht, ja, dann steigt dein Versicherungsbeitrag, ja. Also ich glaube schon, dass da ein enormes Geschäftsfeld steht. Also ich sage jetzt nicht, dass Samsung da etwas böse ist und da Dinge, aber die haben natürlich das Gewinninteresse und auch natürlich das Know-how, sowas zu entwickeln. In den letzten Tagen gab es in den Medien wieder mal etwas, das gefühlt, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich habe das Gefühl schon vor ein paar Jahren gelesen, wieder ein smarter Ring von Samsung. Hast du da irgendwas drüber gehört?
Überhaupt nicht. Also das ist irgendwie zeitgleich zum Galaxy Event aufgetaucht, ist aber jetzt vor Ort überhaupt kein Thema
gewesen. Okay, ich glaube, ich habe genau das Gleiche schon vor ein paar Jahren gelesen, also gefühlt. Da geht es darum, eben so ähnlich das, was du vom Gürtel jetzt erzählt hast, aber in Form eines Ringes, den steckst du an und der misst halt deine Körperwerte vom Blutzucker bis Puls und so weiter.
Wäre ja logische Weiterentwicklung, ja. Wenn ich sage, ob Smartwatches oder Tracker, die im Handgelenk drauf
also ist. Ich hab auch gedacht, genau, das ist halt für die Leute, die keine Uhr tragen wollen, die haben halt dann einen Ring zu sich zum Smartphone und wie auch immer, oder zur Brille in Zukunft.
Ja. Mal sehen. Na gut, und jetzt zurück zur digitalen Stadt selbst. Das ist nämlich lustig, weil der Begriff Stadt, der trifft da halt wirklich zu. Das ist ein Gelände, das nicht wie jetzt eine riesige Fabrikshalle wirkt, sondern wirklich mit Parks, mit Freizeitmöglichkeiten. Und es gibt dort halt wirklich alles. wenn ich jetzt bei Samsung arbeite und den ganzen Tag dort verbringe, dass ich nicht noch andere Wege habe, die ich außerhalb der Stadt erledigen muss. Ich habe dort auch Kinderbetreuung, es gibt eine eigene Feuerwehr, es gibt eine Wasseraufbereitungsanlage, ich habe mehrere Swimmingpoole, davon aber ein Schwimmbecken in olympischen Maßen. Ich habe Kletterwände, Fitnessstudio, Supermärkte zum Einkaufen. Ich habe Dutzende Cafeterias und Lokale, wo ich reingehen kann. Also ich kann da wirklich meine Freizeit. Natürlich wird das von der Arbeitszeit dann.
Aber es ist halt Richtung, so wie es auch in Silicon Valley manche so campusartige Gelände gibt, wo es ja darum geht, geh nicht nach Hause, wie ist denn deine Familie? Ist das dort auch so ein bisschen?
Auch so. Es gibt auch die Möglichkeit, dass ich einfach sage, ich will meine Arbeitskollegen besser kennenlernen, kann mich in Vereine eintragen, am Fußballfeld von den verschiedenen Feldern spielen. Großes Thema ist da anscheinend auch dieses Fußball-Tennis,
okay.
Was ausschaut wie ein Tennisplatz, aber dann mit Fußbällen gespielt wird. Hab Basketballplätze, Baseballplätze, also da gibt's Dutzende Möglichkeiten. Es ist auch, dass die Verpflegung gratis ist für die Mitarbeiter. Also wenn ich will, und den Einblick hat es natürlich nicht gegeben, wie lang muss ich dort bleiben. Also die Einblicke nicht. Aber sagen wir so, es lässt sich schon aushalten dort.
Ja. Jetzt heißt das Ganze digitale Stadt. Ja? Gab es da noch irgendwas? Fliegende Autos oder so, oder sagst du, das hättest du auch gerne in Wien oder irgendwelche Automatisierungen beim Zahlen, beim Transportmitteln und so weiter, wo du sagst, okay, das war schon ein bisschen Science Fiction, was du da gesehen hast. Gab es da irgendwelche Einblicke?
Science Fiction nicht und fliegende Autos leider auch nicht. Aber es ist schon in jeder Ecke sowas Kleines, wo man sagt, okay, das ist schon cool. Werbebanner einfach von Spendenorganisationen. Mhm. Ich spende einfach mit meinem Mitarbeiterausweis, indem ich es dazu halt mit einem Scanner. Samsung hat natürlich auch so eine Art Musterhäuser auf dem Gelände errichtet, wo wirklich alles reingepackt wird, was ich jetzt schon kaufen kann. Was dann aber beeindruckend ist, wie es zusammenspielt in einer ganzen Wohnung. Also ich habe zum Beispiel eine Küche mit einem Kühlschrank. Der hat außen ein riesiges Display, kann, ohne die Tür aufzumachen, gleich mal einen Blick mit der Kamera reinwerfen, was eigentlich noch drin ist, kann dem Kühlschrank aber auch sagen, bitte schau mal, was drin ist und was ich daraus kochen kann. Und das Lustige bei dem Ganzen ist, wenn ich jetzt beim Kochen der komplette Anfänger bin und Angst habe, dass ich die ganze Küche irgendwie niederbrenne oder so, ich kann dem Kühlschrank sagen, mach mir bitte eine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Und wenn ich jetzt meinen Ramen koche, steht bei der Anleitung natürlich, ich brauche so und so viel Wasser. Wenn ich das aktiviere, dann wird gleichzeitig der vernetzte Wasserhahn aktiviert und lasst mir genau die Menge an Wasser raus. Also ich kann da wirklich null Fehler machen. Die Herdplatte wird genau auf die Temperatur erhitzt, die ich brauche.
Was spannend ist, auf der IFA gibt es seit 20 Jahren den Internetkühlschrank gefühlt. Ja, er ist noch immer nicht da. Also ich weiß nicht, wie es bei dir geht. Also ich so vor allem nicht bei dir, aber ich glaube, dein Kühlschrank hat auch kein Internet, schätze ich mal. Nein, ja?
Das ist ganz normal.
Warum nicht? Warum nicht? Das ist doch cool. Du hast auch gedacht, komplett euphorisch gerade beschrieben. Ja, es setzt sich irgendwie trotzdem nicht durch. Ja, weil du hast doch sehr einen Überblick auch über den Technikbereich und redest nicht nur mit Samsung, sondern eigentlich mit allen namhaften Herstellern. Und die kommen ja ständig mit solchen Ideen um die Ecke. Aber irgendwie, selbst wir zwei, die sich eigentlich tagtäglich mit Technik beschäftigen, sagen, na.
Ich glaube auch, dass es in Europa und speziell in Österreich noch ein Nischenthema ist. Und natürlich braucht es dann auch das Zusammenspiel mit allen anderen Geräten. Ja. Jetzt hast du zum Beispiel, also ich glaube, der Normalfall in Österreich ist, man hat die Smart Laut.
Aber gerade in Österreich wäre es doch so einfach. Ja, wir haben keinen Wettbewerb am Supermarktmarkt. Ja, wissen wir alle, wenn wir jetzt in den Supermarkt einkaufen gehen und mit deutschen Preisen vergleichen, ja, gibt kaum Wettbewerb in Österreich. Der Hersteller braucht gar nicht mit so vielen Firmen reden, dass er da die Preise einspielt und Bestellsysteme einspielt. Ne?
Wird wahrscheinlich dann eine Preisfrage auch sein. Also ich schätze mal, der smarte Kühlschrank wird dann doch einiges mehr als ein ganz normaler Kühlschrank.
Ist wie bei einem Falttelefon.
Ja, die Frage ist, wie viel man sich dann leisten kann als Normalverdiener in Österreich. Aber es ist halt da, wenn man sich überlegt, so ein ganzes Smart Home zuzulegen, ist es natürlich der Optimalfall, dass man alles von einem Hersteller, wer immer das ist, dann ob Samsung oder wer andere.
Und die Geschäftsidee wäre, du hast dann ein Abo bei Supermarkt X, ja, wo du nur bei dem dann einkaufst. Dadurch wird der Kühlschrank auch billiger. Ich glaube, die müssten mit uns reden.
Vielleicht kommt irgendwann das Modell, wo du den Kühlschrank eh gratis bekommst, wie bei manchen Handyherstellern, bei manchen Mobilfunkanbietern das Handy und dafür dann halt über Dienste bezahlst.
Oder es gibt ja auch Kaffeemaschinen von Discountern zum Beispiel mit den eigenen Kaffeekapseln, die du dann nur dort kaufen kannst. Die sollten mit uns reden. Das wird schon lange überall geben. Ich sagte das so. Also.
Eine Marktlücke entdeckt.
Ja, mal schauen, was da die Zukunft bringt. Ja. Samsung baut auch Roboter, hat man viele Roboter gesehen, die irgendwelche Dienstleistungen da vollbringen?
Von Samsung selber nicht. Da haben wir vielleicht zu wenig Zeit in der digitalen Stadt verbracht, dass man dort welche gesehen hat. Lustige Anekdote ist...
Vielleicht waren das Roboter, du hast nicht gewusst, dass sie Roboter.
Das ist möglich. Lustige Anekdote ist, am Flughafen von Seoul gibt es Roboter, also zwei Formen von Roboter. Einer steht da in der Eingangshalle und dem kann ich quasi sagen, welchen Flug ich habe. Der führt mich dann einerseits zur Gepäckabgabe und andererseits zum Gate und zur Sicherheitskontrolle.
Sind das viele? Also man rennt da überall dann diese kleinen Roboter rum?
Nicht viele, also im Eingangsbereich haben wir so zwei, drei rumfahren sehen, was recht lustig ausschaut, weil sie ja gleichzeitig einen Bildschirm haben und zum Beispiel, wenn ich mit einem kleinen Kind unterwegs bin, kriegt das da zur Ablenkung gleich irgendeine Zeichentrickserie eingeblendet. Und die zweite Art von Robotern, was mich mehr fasziniert hat, ist, wenn ich durch die Sicherheitskontrolle durch bin, habe ich natürlich wie bei jedem Flughafen die Souvenirshops und Cafés und Snackläden und schon einige Snackläden haben eigene Parkplätze für Roboter davor gebaut. Da kann ich hingehen, meine Bestellung aufgeben. Beim Roboter kann direkt zahlen und
Er
bringt es mir nämlich nicht nur vom Snackladen, sondern er bringt es mir zum Gate, bei dem ich warte auf meinen Flug.
Cool.
Also ich gehe dorthin, ich bestelle mein Essen, sage, bei dem und dem Gate warte, ich zahle das Ganze und gehe weg. Und
ich meine, sowas... Anekdote von mir, ja, wir wollten gestern essen gehen, meine beiden Töchter und ich, und hab gesagt, wohin gehen wir essen? Und meine kleine Tochter mit 2 Jahren hat gesagt, Katze. Und es gibt nämlich ein asiatisches Lokal in Wien, wo ein Roboter serviert, ähnlich so wie du es gerade beschrieben hast, was gibt's in Wien auch schon, und der bringt zum Tisch dann das, was du bestellt hast, und der hat ein Katzengesicht am Monitor nämlich. Und ja, wir waren nicht bei der Katze essen, aber zumindest wusste ich nach langem Nachdenken, was sie meint. Also sie kommen, die Roboter.
Sie kommen, ja.
Du hast ja auch geschildert, du hast ja auch eine Werksbesichtigung gesehen, ja. Jetzt kennt man die Horrorgeschichten von Foxconn und so weiter. Ich weiß nicht genau, wie es da heute ist, aber wir wissen alle, da soll es den Mitarbeitern jetzt nicht so gut gehen. Wir wissen das von Massenflucht, die da geplant war und wo die Leute zurückgehalten worden sind, dass sie nicht nach Hause gehen, weil einfach die Schicht noch nicht zu Ende ist, die da irgendwie eingeplant ist und. Du warst jetzt nur kurz dort, natürlich du hast jetzt kein Menschenrechtsanalyse dort gemacht, ja. Und Südkorea ist natürlich auch nicht China, aber wie sieht's da aus?
Ja? Ja, natürlich kennt man die tragischen Geschichten, zum Beispiel von Foxconn. Jetzt bei Samsung, erstens einmal überraschend, dass das gleich so offen die Einladung gegeben hat, dass man sich das anschaut. Und zweitens, auch der Eindruck dort ist gleich wie in der digitalen Stadt, man kommt mal hin und hat keine sterile, große Fabrikshalle mit tausenden Menschen, die da irgendwie hektisch auf- und ablaufen, sondern man kommt mal hin und hat auch dort eine riesige Parkanlage, da wird Musik gespielt über den ganzen Campus.
Das ist so wie beim Lego-Movie. Alle sind happy.
Was mich dann selber überrascht hat, ist, wenn man reingeht in diese Hallen, und das ist nicht eine riesige Fabrikshalle, sondern es sind mehrere kleinere Gebäude mit eigenen, also pro Stockwerk kann man sich so vorstellen, ist eine Fertigungslinie, wo quasi von Anfang bis Ende ein Smartphone zusammengebaut wird. Und man kommt da rein, es ist fast mucksmäuschenstill und man sieht einfach keine Menschen. Es ist weit und breit jetzt niemand, der hektisch auf- und ab rennt. Es ist
alle
niemand.
Weggesperrt, wie du kommen
willst. Nein, wir haben da nachgefragt. Es ist tatsächlich so, und das kann man jetzt sehen, wie man will, die meiste Arbeit dort, also die mechanische Arbeit, wird mittlerweile automatisiert von Robotern ausgeführt. Also die einzelnen Stationen, der Zusammenbau mit Roboterarmen, also die Teile einsetzen zu den Smartphones bis hin Wenn ein Gerät bei einer Station erledigt ist, kommt der Transportroboter, holt das ab und führt es zur nächsten Station. Wirklich Mitarbeiter sieht man dann einerseits hinter den Kulissen, also abseits in den Büros, die natürlich die ganzen Maschinen programmieren und das überwachen. Andererseits eher am Ende von der Produktionslinie, wo die Schutzfolien auf die Smartphones aufgeklebt werden und bei der Verpackung. Der restliche, wo vom Start mit den Einzelteilen vom Smartphone bis hin zum fertig gebauten Smartphone ist eigentlich nicht mehr wirklich am Mensch tätig.
Jetzt warst du vor einigen Jahren ja, glaube ich, auch bei einer Produktion in China. War es da noch anders?
Da war es noch anders, weil man doch bei jeder Station mehr Menschen gesehen hat. Einerseits sind die Arbeitsschritte noch manuell erledigt worden. Also auch nicht mehr im riesigen Ausmaß, aber doch noch.
Und es war vor ein paar Jahren.
Es war vor fünf Jahren.
Kein Vergleich mit heute, sondern jetzt.
Genau, es war vor 5 Jahren. Ich gehe mal davon aus, dass es jetzt bei anderen Herstellern natürlich auch so ist, dass der Großteil automatisiert ist. Aber damals war es auf jeden Fall noch sehr anders. Ja. Mhm.
Spannend.
Und was halt da interessant ist, von den Einzelteilen bis zum fertig verpackten Smartphone, also wenn man jetzt zum Beispiel die neuen Faltgeräte nimmt, dauert es nur 2 Stunden, was recht faszinierend ist.
Das stimmt, ja. Mit Tests und so weiter.
Tests ist da eher ein gutes Stichwort, weil gleichzeitig in diesem Herstellungswerk gibt es eine eigene Testabteilung von den Smartphones. Und das Besondere da ist, was Samsung macht, ist, wenn man jetzt die Falt-Smartphones hier nimmt, es laufen da über 1000 Tests gleichzeitig ab. Also jetzt von der Gesichtserkennung über Kopfhörer, über Bildschirm, die Bedienung und natürlich die Falt-Vorgänge. Und Samsung sagt nicht, wir geben da eine gewisse Anzahl vor. Also ein Falt-Smartphone muss jetzt 100.000 Mal gefaltet werden. Und wenn das bestanden ist der Test erledigt, sondern die werden rund um die Uhr und ohne Ende einfach weiter getestet. Und zum Beispiel auch, wenn jetzt ein Marktstart von den neuen Falt-Smartphones hat, dann wird das nicht das nächste Monat getestet oder 2 Monate, sondern durchgehend für die ganze Lebensdauer von dem Gerät. Plus mit jedem Software-Updates wird die Testreihe quasi von Anfang an neu gestartet, um zu schauen, ob das Update nicht irgendwie andere Fehler
reproduziert. Ja, da kommen wir halt eh noch dazu, zu Updates und Fehlern. Ja, super spannend. Ja, sehr, sehr, sehr schön, dass du uns da auch einen Einblick geben hast können in die Fertigung von modernen Smartphones. Haben wir noch irgendwas von Samsung, was du erzählen möchtest? Oder wollen wir zum nächsten Thema?
Ich glaube, ganz kurz wollten wir noch in die Geräte selber reingehen, ja. In Flip und Fold.
Ja, klar.
Also jetzt, um das nur ganz kurz zu halten und abseits von technischen Daten.
Natürlich.
Das kleinere Smartphone, das Galaxy Z Flip 5, hat eine große Neuerung im Gegensatz zu den Vorgängern. Das hat jetzt zum Beispiel ein riesiges Außendisplay. Mhm. Das heißt, die Vorgänge waren schön und gut. Ich habe außen gesehen, meine Benachrichtigungen, habe vielleicht aber lange WhatsApp-Nachrichten oder E-Mails nicht lesen können, weil der Bildschirmplatz natürlich begrenzt war. Hat jetzt das neue Modell an der Außenseite, der fast die ganze Front einnimmt, einen Bildschirm. Und da kann ich natürlich jetzt sehr gut Selfie schießen, kann Nachrichten in voller Länge lesen und habe gleichzeitig eine virtuelle Tastatur, wo ich direkt Nachrichten beantworten kann. Das heißt, ich muss das Smartphone jetzt nicht mehr bei jeder Gelegenheit, wo ich irgendwas machen will, aufklappen. Hat natürlich auch, wie das Fold, jetzt ein neues Scharnier, das eben abschließt. Und jetzt, um den Sprung zu machen zum Fold, da hat sich jetzt von Kamera und Bildschirm und so weiter, von den Daten, nicht wirklich viel getan. Durch den neuen Prozessor und die schnelle Leistung und eben das ebene Abschließen ist es aber auch so, dass man jetzt sagen kann, es ist im Massenmarkt angekommen und ich kann es guten Gewissens empfehlen, da wird nicht schnell was kaputt gehen oder das Gerät wird in einem halben Jahr jetzt technisch obsolet sein.
Ja, ich glaube auch, dass da haben es einiges dran geschraubt, dass da die Lebensdauer von dem Gerät, ja. Auch, das ist auch wichtig, gerade bei dem Preis. Das darf nicht ein Jahr halten und dann hin sein. Das muss heutzutage 3-4 Jahre mindestens halten, ein Smartphone. Mit Updates vor allem auch. Ja, wo Samsung ja stark nachgebessert hat. Also generell, viele Hersteller haben da nachgebessert. Aber ich kann mich noch an Samsung-Zeiten erinnern, wo nach einem Jahr alle irgendwie Bauch gehabt haben, kommt jetzt noch ein Update oder kommt keins und fürs nächste Android oder nicht. Ja.
Ich glaube, das hat da mit, also ich habe jetzt mit verschiedenen Herstellern geredet und anscheinend geht der Trend doch weltweit dahin, dass wenn Smartphones gekauft werden, dann werden Flaggschiff-Produkte gekauft, also wirklich teure. Und das wird dann auch der Hintergrund sein, wieso bei Software-Updates so nachgebessert worden ist und Sicherheits-Updates. Ja. Wenn man sich die teuren Geräte kauft, will man sie natürlich länger haben.
Ja, und auch selbst Mittelklasse muss 3 Jahre Updates geben. Also auch aus Sicherheitsgründen. Und das ist halt ja alles ein Jammer gewesen. Aber da ist Gott sei Dank nachgebessert worden. Und auch aus Nachhaltigkeit ist absolut ein wichtiges Thema. Und so kann ich auch ein Smartphone weitergeben. Das ist ja auch immer, selbst wenn wir jetzt aktuellere Geräte brauchen aus irgendeinem Grund, dann kann man es weitergeben. Und wer andere freut sich über ein Smartphone, was noch immer aktuelle Betriebssysteme hat.
Was natürlich auch schön ist, ist, dass immer mehr Hersteller mit so Eintauschaktionen anfangen. Ja. Natürlich ist es ein Geschäft für die Hersteller, aber man muss ja sagen, es ist ja ein Vorteil für die Kunden, weil wenn ich immer das neueste Modell haben will, dann komme ich natürlich günstiger weg und muss nicht schauen, dass ich jetzt entweder eigentlich ein Gerät, das noch voll funktionsfähig ist, entsorgt, ist halt immer schwierig mit Weitergabe. Oder es liegt halt daheim in irgendeiner Lade und verstaubt. Ja, kann ich sagen, ich zahle einen kleinen Aufpreis und habe dann immer das neueste Modell. Sehe jetzt persönlich natürlich auch als Geschäftsmodell, aber als Vorteil für beide Seiten.
Ja, ich meine, das Gute ist, sie werden ja meistens nicht verschrottet, sondern aufbereitet und dann entweder in anderen Ländern verkauft, wo das halt nach unten rutscht oder halt auch als refurbished Ware kommen die wieder in den Markt hinein. Da bin ich 100% bei dir. Ja, sehr schön. Sind, glaube ich, zwei wirklich sehr, sehr schöne Geräte. Kommen wir zu einem komplett anderen Gerät, was nicht von Samsung ist, ja, was du auch testen konntest, ja, nämlich das Nothing Phone 2. Ein Gerät, das mich absolut fasziniert, auch wegen den Glyphen vor allem und wegen dem ganzen Designsprache der Firma. Ich habe mir deinen Test angeschaut, du warst jetzt nicht 100% begeistert, obwohl das Gerät, das kann man gleich im Vorfeld schon sagen, ja, diesmal versucht, ein bisschen mehr anzugreifen. Das erste Gerät war ja schon sehr beachtlich, hat vieles neu ausprobiert, vor allem hat sehr brav Updates geliefert, also sprich, wenn man das Gerät ein halbes Jahr später dann günstiger, der Preis ist dann auch nach unten gerutscht, gekauft hat man ein deutlich besseres Gerät bekommen, weil die Updates viele, viele Fehler ausgebessert haben. Jetzt ist das Nothing Phone 2 da, das zweite Smartphone von Nothing und hat einen stärkeren Prozessor, eine bessere Kamera, einen besseren Bildschirm und vieles, vieles mehr. Mehr Glyphen. Glyphen sind diese Beleuchtungs-LEDs im wer das nicht kennt, unbedingt mal googeln. Also die haben generell ein sehr transparentes Design, eigentlich aus Metallglas. Und hinten sind viele LEDs verbaut. Ich weiß nicht die Anzahl, beim zweiten jetzt deutlich mehr. Und man kann Benachrichtigungen draufgeben, diesmal auch Countdowns laufen lassen und vieles in diese Richtung. Finde ich absolut faszinierend, ja. Weil ich finde die Designsprache cool und ich finde es einfach super langweilig, was die anderen da machen, um die sich einfach überhaupt nicht mehr abheben wollen, ja. Also egal mit welchem Smartphone-Hersteller ich rede, jeder will immer, die Kamera kann das, die Kamera hat die Beleuchtung, die Kamera hat jetzt einen neuen, ich weiß nicht, Erschütterungssensor drinnen, das nicht jeder will rund um die Uhr Fotos machen. Also macht's doch auch Smartphones für Leute, die nicht unbedingt nur fotografieren wollen.
Ja, es ist interessant und der Test von mir ist ja schon vor einigen Tagen rausgekommen. Was ich gleich relativieren muss bei dem Test, es hat nicht viel Kritikpunkte gegeben. Ein kleiner Kritikpunkt war bei der Kamera. Was mir da aufgefallen ist, der Fokus bzw. der Auslöser haben sehr, sehr langsam reagiert, also mit sehr deutliche Verzögerung, den ich so noch nicht wirklich bei einem Smartphone erlebt habe, ist mittlerweile per Updates behoben worden, wie auch die Fotoqualität.
Wobei gestern ein Update oder vorgestern eins rauskam, was die Kamera wieder ein bisschen kaputt gemacht hat. Aber okay. Sie haben schon gesagt, es kommt wieder ein Update raus. Also sie arbeiten dran. Ich finde es ja sehr cool, dass sie dran arbeiten, aber eben darum habe ich gesagt, Updates können auch Sachen wieder verschlechtern.
generell, sie werden es auf Dauer beheben.
Auf alle Fälle.
Und dieses Auslöserproblem ist eben auffällig gewesen und das dürfte mittlerweile wirklich Geschichte sein. Kleiner Kritikpunkt war noch die Qualität der Fotos in der Nacht, was doch deutlich.
Von der Farbechtheit, ne?
Genau. Das hat sehr künstlich gewirkt. Ist beim ersten Modell auch so gewesen, es ist behoben worden und ich glaube, der Hersteller ist da doch dahinter, dass er die Sachen behebt. Was natürlich nicht mehr der Fall ist, es ist vom Preis her für das, was es bietet, ist es noch immer günstig anzusehen.
Wo sind wir da jetzt gerade beim UVP?
Knapp über 600 Euro.
Also gehobener Mittlerklasse.
Genau, also beim ersten Modell waren wir noch bei 469 Euro, soweit ich mich erinnere. Diesen Preisknaller gibt's natürlich nicht mehr. Man muss aber dazu sagen, im Vergleich zum ersten Modell ist dann doch technisch deutlich aufgerüstet worden. Und für das, was das Nothing Phone 2 bietet, ist es dann doch ein recht günstiger Preis.
Ja, ich habe eh schon gesagt, die Glyphen faszinieren mich irgendwie komplett. Ja, wo ich mir noch nicht sicher bin, wie lang. Wenn ich es dann mir holen würde, ja, wann nervt mich das? Ja, wie viel ist es wirklich was Sinnvolles, dass ich da einen Countdown laufen lasse und so weiter oder irgendeine spezielle Benachrichtigung? Ich habe jetzt gelesen, sie haben jetzt eine Kooperation mit Uber zum Beispiel oder kurz davor, wo dann auch angezeigt wird bei den Glyphen, wie lange der Uber noch braucht, bis er bei mir ist und so. Ja, kann ich natürlich am Always-On-Display wahrscheinlich auch irgendwie darstellen. Ja, also jetzt in der Zeit, wo du es getestet hast, ist natürlich überschaubar die Zeit und so weiter. Hast du es sinnvoll empfunden oder ist es wirklich nur Spielerei?
Also vorausschicken muss ich finde es echt schön, was da gemacht wird, weil sich das Gerät immer abhebt von anderen Herstellern, die einfach keine normale Rückseite ohne Besonderheiten haben. Natürlich versuchen alle ein bisschen die Kamera anders anzuordnen oder mit irgendwelchen Umrandungen ja. Das Kameramodul hervorstellen zu lassen. Aber das ist halt natürlich was ganz anderes. Vom Einsatzzweck selber muss ich sagen, nein. Hätte jetzt keinen Zweck gefunden, wo ich wirklich sage, das ist wirklich Frau. Ja. Aber es ist trotzdem eine schöne Spielerei. Gerade am Anfang probiert man gerne die Sachen aus mit dem Timer, der
runterzählt. Jetzt gibt es ja den Composer auch. Ne? Jetzt kannst du eigene Sachen auch machen und Music-Bags runterladen.
Ja, ich kann mir Musikstücke runterladen und habe dann quasi Disco-Beleuchtung hin. Es ist eine Spielerei, aber es ist eine nette Spielerei. Und natürlich braucht man es nicht, weil wenn ich mir Uber bestelle, sehe ich natürlich in der App besser.
Und auf meiner Smartwatch oder wo auch immer. Ne?
Wann das Taxi ankommt und muss nicht die immer schwindende LED-Leuchte anschauen. Aber es ist was anderes und es ist schön, dass da optisch doch noch was
ausprobiert wird. Ich bin wirklich gespannt, was aus Nothing noch wird. Also die haben einfach eine extrem coole Industriedesignsprache. Und haben auch jetzt ein Sublabel ja gegründet, was irgendwie, ich glaube, es wird sogar eine eigene Firma irgendwie dann geführt werden, wo sie andere Produkte mit dem Design dann verkaufen wollen. Oder da kannst du eigentlich als Hersteller hingehen und dir von Nothing ein Industriedesign machen, ähnlich wie Porsche Design. Ja. Sowas wollen sie halt aufbauen. Und ich finde das schon spannend, weil man könnte echt ein Notebook in dem Design oder so, das wäre schon witzig.
Was natürlich beim Nothing Phone auch schön gemacht ist, ist, dass ich die Auswahl habe, nehme ich mir als Benutzeroberfläche das ganz normale, die Android-Ansicht, oder nehme ich mir die Nothing Phone-Oberfläche, die dann alles in Monochrom, in Schwarz-Weiß darstellt.
Auch da die Frage, du hast es ausprobieren können, sinnvoll oder nervt dich das auch nach einem halben Tag?
Ich hab's sehr schön gefunden, wahrscheinlich, also so eingehend habe ich es jetzt nicht testen können, aber wahrscheinlich spart es dann doch auch ein bisschen Akku durch die Schwarz-Weiß-Darstellung. Aber es ist sehr schön, es ist sehr aufgeräumt. Einerseits ist es ein bisschen schwierig, wenn ich gewohnt bin, die bunte Ansicht an meine Apps, die ich immer benutzt, zu finden, was dann Eingewöhnungssache ist, weil irgendwann weiß ich, wo die App abgeklickt ist. Ein kleines Problem hat's aber noch, es werden nicht alle Apps dann unterstützt von dieser Ansicht. Das heißt, wenn ich 100 Apps installiert habe, habe ich 95 in der Schwarz-Weiß-Ansicht und 5 stechen dann doch mit dem bunten Design
heraus. Aber du kannst wahrscheinlich dann länger draufdrücken und Icon ändern und auf irgendein anderes.
Das muss ich dann halt manuell ändern.
Egal. Ja. Ich schau mal. Ja. Ich, da wird ja auch der Preis sinken. Aber das ist auf alle Fälle ein Smartphone, was ich mir denke, hey, das muss ich mir mal genauer anschauen.
Es hat von der technischen Ausrüstung ist es halt schon. Ich glaube, das billigste Modell ist bei 649. Ja. Es kann sich dann schon mit Geräten bis zu 1000 Euro messen, ohne Probleme.
Eben, ich bin mir sicher, UVP wird da sinken. Also, es war ja ebenfalls bei Samsung. Ist ja so, dass der Preis deutlich schneller sinkt als Apple oder so weiter.
Aber wenn es mir jetzt zum Beispiel nur darum geht, diese spezielle Optik zu haben und die Glyphen, Und ich brauche jetzt nicht die beste Leistung und alles. Ist natürlich auch ein Tipp, sich einfach das erste Modell zu
kaufen. Was und das neue Betriebssystem kriegt, also das Zweier und so weiter, ja.
Was ein riesiger Vorteil ist, und da sind wir, glaube ich, preislich mittlerweile jetzt um die 300 Euro.
Genau, unter 300 schon, habe ich gesehen. 279 oder so, was echt ein guter Preis ist für ein tolles Smartphone. Und klar, du hast halt nicht die aktuelle Power von Ding, aber für Spiele und so reicht das auch noch immer. Also es, ja, dann komme ich gleich zum nächsten Thema, würde ich sagen. Ich schaue auch gerade ein Smartphone an, und zwar von Vivo. Das V29 ist ein klassisches Mittelklasse-Smartphone. Das sieht man schon am Papier. Snapdragon 778G ist da drinnen. Also eben der Mittelklasse-Prozessor von Snapdragon. Wird befeuert mit 8 GB RAM und 8 GB virtuellen RAM. Das ist so eine Vivo-Eigenheit. Also ähnlich wie ja, früher bei Windows hat man auch immer diese Shared-Cache-Sachen auf die Festplatte ausgelagert, ähnlich da. Also ihr könnt das dann in einen möglichst schnellen Speicher auslagern. Sie verwenden auch, haben Sie gemeint, auch ein sehr schnelles Speichermodul. 256 GB finde ich eine schöne Ausstattung, sei ich ganz ehrlich.
Das ist echt schön, ne?
Und da fange ich dann gleich an mit dem Lob, weil für ein Mittelklasse-Smartphone, wo der Preis sich zwischen 400 und 500 Euro bewegen wird, eher beim 400-Euro-Bereich, ja, bekomme ich sonst eine wirklich, wirklich tolle Ausstattung. 6,78 Zoll AMOLED-Display mit 2400x1080p Auflösung, also wirklich ordentlich scharf, 452 pp Pixeldichte, das reicht für normale Tätigkeiten völlig aus, also da bist du voll mit dabei. Bis 120 Hertz Aktualisierung, also sehr augenfreundlich auch. Und was auch cool ist, über 2000 Hertz Dimmung, also sprich Lichtverhältnisse, sprich wenn du das in der Nacht aufdrehst, haust du nicht gleich die Augen ein, sondern zeitverzögert.
das ist auch schön, dass das Vivo bei den meisten Smartphones nicht nur die Helligkeit automatisch regelt, sondern eben auch die Farbtemperatur.
Und das kann ich auch sagen, das habe ich ausprobiert, also wirklich eine coole Sache. Fühlt sich ziemlich cool an, hat so eine angeraute Oberfläche im Hintergrund, sprich ist also weniger rutschig als viele andere Smartphones, hat vorne und hinten 50 Megapixel an Kamera. Zu Kamera kommen wir dann gleich, also geht da auch da sind sie wirklich gut mit dabei und versuchen da wirklich ein schönes Paket abzuliefern, inklusive Schnellladung, schon, wie war das? Ja, 80 Watt, also es ist wirklich, wirklich schnell, mit 4600
Milliampere-Stunden,
danke, dass ich es rauskriege. Also sprich, ist ein nicht der größte Akku, ja, aber für die Preisklasse und dieser schnellen Ladevorgang, also man ist wirklich schnell wieder voll, ja, ist da das Akkuproblem einigermaßen gelöst. Also
wobei, was ich beobachte bei Smartphones ist, die Milliampere-Anzahl geht meiner Meinung nach bei den meisten Geräten sogar ein bisschen zurück. Ich glaube, die Hersteller fokussieren drauf, einfach das System effizienter zu gestalten,
akkuschonender. Ja, absolut. Also die Logik dahinter wird deutlich besser. Und ich brauche auch weniger Akku, wenn ich 80 Watt habe. Oder 80 Watt ist eh, wenn ich 40 Watt habe. Ja. Ja, wir leben noch immer in Zeiten, wo manche Hersteller entweder gar kein Netzteil mitliefern oder eins, was viel zu schwach ist. Ja. Aber da habe ich einfach das beste Ladeteil für das beste Gerät, also für die beste Leistung im Gerät drinnen.
Ist jetzt auch ein kurzer Bogen zurück. Ja. Also weder bei den Samsung-Geräten noch beim Nasinfone ist jetzt ein Netzadapter dabei. Beim Vivo schon?
Beim Vivo ist dabei. Kopfhörer dabei, Schutzhülle dabei. Also sprich, ihr kriegt wirklich, das ist jetzt das Gerät, was wir jetzt vorstellen, für alle, die eben keine 1.000 Euro ausgeben wollen, aber ein gutes Gerät haben wollen mit einer wirklich guten Kamera. Drei Kamerasysteme ist drinnen. Keine super High-End, aber macht wirklich tolle Fotos, auch Nachtfotos, absolut schön farbecht, was ich dabei ausprobiert habe. Da ist eigentlich alles drinnen und es hat eine Besonderheit, sage ich mal. Sie wollen da natürlich ein bisschen, glaube ich, halt eine junge Zielgruppe ansprechen, die so ein bisschen in Richtung Influencer natürlich gehen möchte. Und sie haben so einen typischen Lichtring. Wie ist das der Fachausdruck?
Also ich glaube, Vivo nennt es Aura Light.
Ja, sie nennen es Aura, aber ihr kennt alle, jeder Influencer hatte diese Lichtringe und YouTuber haben diese Lichtringe und genau sowas haben sie eingebaut auf der Rückseite von dem Gerät. Und das Schöne ist, das sind halt mehrere LEDs in diesen Ring drinnen Und ich habe mir also gedacht, okay, das wird so ein Multicolor-Lettering sein und man kann da auch ein bisschen Benachrichtigungen damit spielen. Das geht nicht, ja, zumindest nicht, bis ich jetzt drauf gekommen bin. Aber man kann die Farbe von diesem Ring, also die Licht, Farbe ist das falsche Wort, die Wärme, die Lichtwärme, komplett einstellen. Also sehr stufenlos, ihr habt da eine App dafür. Oder man kann auch vom Sensor bestimmen lassen, welches Licht brauchst du gerade, um ein möglichst schönes Foto zu machen. Und das funktioniert. Das ist eben nicht nur Marketingblase, das habe ich ausprobiert. Also man kann da wirklich von einer sehr kühlen Atmosphäre bis hin zu einem Candlelight-Dinner alles richtig beleuchten. Weil oft hat man das Problem der Blitz. Man braucht einen Blitz, man braucht Beleuchtung, hat die falsche Lichtwärme. Und da kann man es stufenlos einstellen selber oder halt vom Sensor halt wiedergeben, welche Lichtwärme im Raum gerade widerspiegelt. Das funktioniert.
Ist das deiner Meinung nach dann eher für Fotos oder für Videoaufnahmen?
Es geht beides. Es geht beides. Sie haben auch beides als Benefit angekündigt. Videoaufnahme ist auch ein gutes Ding. Die haben auch drinnen so ein mechanisches Anti-Wackel-Ding. Mhm. Ich würde echt schwer mit dem Fachausdrücken. Gyroskop. Ja, Gyroskop wird es wahrscheinlich sein. Also, drinnen und das funktioniert auch. Also man kann da wirklich ordentlich schütteln. Und das haben sie bis jetzt ja schon oft gehabt in Flaggschiffen, aber das ist jetzt schon hinuntergewandert in die Mittelklasse.
Das ist nämlich etwas, was Vivo meiner Meinung nach von anderen Herstellern abhebt. Also Richtung Video und Videostabilisierung sind sie einfach wirklich, wirklich gut.
Und das funktioniert aber auch wenn ihr Fotos macht. Also ich habe das ausprobiert, also ich habe eine fahrende Straßenbahn fotografiert und habe wirklich geschüttelt, als würde eine Cola-Dose zum Explodieren bringen wollen. Und man kennt das Foto wirklich scharf. Also man hätte nicht geglaubt, dass ich geschüttelt. Und das ist eben eine Kombination aus mechanisch und KI-Software, was bei anderen Herstellern meistens nur Software ist. Ja, was auch heutzutage auch schon gut funktioniert. Ja, also gibt's welche, die können es wahrscheinlich genauso gut, aber da redet man halt von sehr teuren Smartphones mit extremen Prozessoren. Und ich habe jetzt nicht die komplette Marktüberblick, da bist du sicher da deutlich kompetenter, aber für den Preis bekommt ihr ein ordentliches Smartphone. Und wie gesagt, in der Packung habt ihr einfach, ihr braucht kein zusätzliches Zubehör jetzt mal kaufen. Also wenn man das verschenkt irgendwie zu Weihnachten oder so, da ist das Kabel drinnen, da sind Kopfhörer drinnen, ihr habt ein Aufladenetzteil, noch dazu nicht ein schwaches, sondern das Beste, was für das Smartphone zum Kaufen gibt, mit 80 Watt ordentlich, kann man auch für andere Teile gut verwenden. Und eine Schutzhülle, was auch wichtig ist. Viele Leute wollen unbedingt eine Schutzhülle haben, wobei ich das Smartphone sogar jetzt ohne Schutzhülle im Moment teste, weil es einfach super angenehm zum Angreifen ist, weil es einfach so eine, raue Oberfläche hat, die sich super angenehm angreift und wo es nicht aus der Hand rutscht.
Es ist ja schön, dass auch bei günstigen Modellen, die teilweise noch immer aus Kunststoff gefertigt werden, sich dieser Kunststoff wirklich schon sehr, sehr hochwertig anfühlt. Ja. Und weil du angesprochen hast, immer mehr Flaggschiff-Funktionen in der Mittelklasse, sieht man da 5G, gibt's beim V29. Es gibt eSIM-Unterstützung, es ist staubdicht, es ist wasserdicht, also das sind alles Sachen, die jetzt nicht, noch nicht so normal sind für Mittelklasse-Geräte.
Genau. Also jetzt, laut Pressemitteilung sind es 3D-Magnetpartikel, die sie da drauf streuen, dass es sich so anfühlt, ja. Ich habe die schwarze Version, macht das wenig Sinn, dass das 3D-Magnetpartikel sind, aber ich habe auch die Peak Blue Version gesehen, was wieder die Marketing-Version ist, aber wahrscheinlich auch die sich wahrscheinlich mindestens halb so gut verkauft wie die andere, die halt wieder total viele so wir kennen das alle, also hat jeder Hersteller sowas im Angebot. Sieht aber gut aus und sieht nicht irgendwie in eine Richtung aus, wo ich sage, okay, das kann man nicht auch im Geschäftsbereich verwenden oder wie auch immer, sondern ist wirklich cool und bricht auch ordentlich das Licht. Ja, viel mehr gibt es da noch nicht zu erzählen. Also wir werden ein Review haben, sowohl bei der Heute wird es ein Review geben, als auch bei Shock 2. Und aber ich glaube, Embargo ist irgendwann übernächste Woche. Und da wird es dann die Reviews geben. Auch da wird dann das Gerät dann in den Handel kommen. Wie gesagt, ich habe jetzt nicht den genauen Preis, weil er auch noch nicht ganz feststand, aber eher bei den 400 Euro als bei den 500 soll er sein. Ja. Ja, dann habe ich noch ein Gerät, was ich jetzt auch gerade teste. Auch da wird es ein Review bei uns geben. Und zwar das Hublé Grandin Lightstrip für den PC. Und das ist eigentlich im Großen und Ganzen das, was Philips in den Fernsehern einbaut, als Ambilight für PC-Spiele. Gibt es auch zum Nachrüsten, habe ich gesehen, für Fernseher. Ja, da kommt ihm dann auf die Bridge an und ist in diesem, wie spricht man es aus, Hue oder Hue. Okay, ihr wisst alle, das Lichtsystem von Philips. Es gibt irrsinnig viele Lampen dafür, wo man halt mit dem Smartphone Licht steuern kann oder automatisieren, Lichtstimmungen. Es gibt kleine Lichtstreuer, es gibt Lampen für die Wand. Also Philips hat ja wirklich, Licht kann Philips. Ja, da haben sie ziemlich, also ich weiß gar nicht, ob es Philips selbst noch macht, weil Philips, oft steht ja Philips drauf und irgendeine andere Firma macht das schon lang. Aber selbst wie Philips noch Philips war, haben die schon sehr viel in Forschung und Licht investiert. Die waren ja die ersten, die auch so Stimmungslicht gemacht haben, auch für im Gesundheitsbereich. Ja, weil das mit Licht aufgeweckt wird. Ihr kennt das alle, ja. Aber auf alle Fälle kommen wir zum wirklich relevanten, was kann man das als PC-Spieler bringen? Oder als Konsolenspieler, wenn man so einen Fernseher verwendet. Das sind ziemlich dicke Lichtbänder, die man von hinten auf dem Monitor dran montiert. Das sind so Klammern, die man dran klebt und dann kann man es hineingeben. Also man kann es auch ziemlich leicht wieder rauf und runter geben. Also man muss die nicht für ewig drauf fixieren. Ich habe die bei mir am iMac, wo ich Windows drauflaufen habe, montiert.
Und kann ich das auch als kompletter Anfänger oder brauche ich da professionell?
Also, du sprichst mit mir. Ich habe es geschafft, du schaffst es. Ja. Das Schöne ist, also ihr braucht dann eine Bridge, die mit dem System spricht. Wenn ihr die schon habt, gibt es ich glaube sogar manche Amazon Alexa, okay, jetzt habe ich wieder alles aktiviert, ich weiß bei euch, Entschuldigung. Speaker haben das auch schon drinnen, aber nicht, braucht ihr ich habe es für dich aktiviert, super, Entschuldigung. Okay, es tut mir leid. Ich verwende das Wort sicher nicht mehr heute. Ja. Auf alle Fälle, diese Bridge brauchst du, um übers WLAN mit diesen Geräten reden zu können. Und der synkt dann über eine Software deinen PC-Monitor. Egal, ob du auf Netflix oder Amazon Prime einen Film schaust oder ein Spiel spielst, synkt der dein Licht vom Monitor, was hinten auf die Wand gestrahlt wird, am besten auf eine weiße Wand, klarerweise. Habt ihr zum Beispiel eure Wand rosa, blau, kariert gestrichen, dann wird natürlich, weißt du das, Licht, die Farbe vom Licht dann natürlich anders dargestellt oder geschluckt oder wie immer, aber weiße Wand, ideal. Und wer schon so einen Ambilight Monitor oder Fernseher gesehen hat, kennt das, ja, also sprich, man hat dann eigentlich, bei mir sind es 27 Zoll, aber es wirkt so, als würde die ganze Wand der Monitor sein, weil man halt, wenn oben Feuer brennt, dann brennt es oben noch rot, flackert es weiter, unten ist ein blauer See, dann hast du halt blau. Und ich mag das total. Also ich bin ziemlich begeistert davon. Ich hätte mir das gar nicht so cool vorgestellt am PC-Monitor. Aber das ist ziemlich cool. Vor allem, du kannst es dann auch natürlich kombinieren mit allem, was Philips da so im Angebot hat. Also du kannst eigentlich dein ganzes, also wenn zum Beispiel du lässt etwas explodieren, dein ganzes Zimmer explodiert. Wenn du halt, ich habe mir dann noch eine Glühbirne dazu geholt, die brennt halt dann auch plötzlich rot auf. Ja. Und Deckenstrahler gibt's, habe ich jetzt alles nicht, ja, aber das kannst du theoretisch machen. Also je nachdem, wie dein Zimmer ausschaut, kannst du halt spielen und das hat schon ein bisschen was Holodeck-artiges.
Und rein von der Monitorbeleuchtung preislich bin ich da günstiger, wenn ich mir einen guten Monitor mit eingebauter Beleuchtung kaufe oder wenn ich mir das so separat dazu kaufe.
Es gibt, ja, haben das schon viele Hersteller, dass das gesünftig ist? Ich glaube eh nur Philips, ne? Oder so.
Was ist von Sony? Sony hat das bei den InZone-Geräten.
Also ich würde mal schauen, was das kann. Ja, also ob man wirklich diesen Effekt kann und so weiter. Ich weiß, es gibt ja welche, die nach hinten strahlen einfach, genau. Ja. Aber das Besondere da ist ja, dass da wirklich hunderte LEDs drinnen sind. Und wenn auf der einen Seite Wald ist, wird's grün und auf der anderen Seite ist Feuer. Was ich festgestellt habe, um jetzt nicht komplett in Begeisterung auszubrechen, und ich versuche das gerade noch irgendwie besser hinzukriegen, ich habe eine gewisse Verzögerung drinnen.
Okay.
Ja, also sprich, es stört beim Spielen jetzt gar nicht so. Also mich gar nicht, nur wenn ich aufpasse drauf, ja. Du hast halt, es explodiert und halbe Millisekunde später explodiert dann hinten das Licht. Das stört dich, wenn du drauf aufpasst, ja. Es hat mich am Anfang eher gestört, wenn ich einen Netflix-Film geschaut habe, was echt cool ist. Ja? Also wirklich, du hast halt gerade so Actionfilme und zack, zack. Gerade wenn es sehr viele abwechselnde Farben gibt, dann kommt er manchmal nicht mit. Das kann aber natürlich jetzt an irgendwas noch softwaremäßig bei mir sein. Das soll auch noch nicht das Review sein. Bis zum Review schaue ich, dass ich das noch eruieren kann, ob da irgendwie noch was ist von der Verzögerung. Aber natürlich muss die Software das an die Bridge schicken. Die Bridge schickt das an die über Funk verbundenen Dinge. Also kommt vielleicht auch aufs WLAN an, aber ich habe hier ein 5 GHz WLAN, aber keine Ahnung.
Das heißt, ich kann das nicht nur als Gamer verwenden für einen Monitor, sondern eigentlich auch beim Fernseher, wenn ich jetzt Serien und Filme schaue, dass ich einfach meinen Fernseher damit ausrüste.
Ja, es gibt, also ich glaube, also dieses Grundset, was ich da auch zum Testen bekommen habe, das gleiche Grundset gibt es auch für den Fernseher. Du brauchst eine andere Bridge. Mhm. Also du, das ist dann so ein anderes Kastel, was du am HDMI anschließt und der sendet das aus. Also du kannst jeden Fernseher damit aufrüsten. Mhm. Ja, und dann kannst du natürlich auch Konsolenspiele damit spielen. Also wir haben es für PC jetzt zum Testen gekriegt, aber ich habe das extra, ich werde das auch im Review dann auch noch beschreiben, man kann das Ding auch verwenden für Konsolen ohne Probleme. Ja, also klar, du kannst ja auch jeden Ding, also es ist halt kein Ding. Finde ich eine spannende Sache und ich kann auch jetzt schon ankündigen, es wird ein cooles Gewinnspiel geben. Wir haben nämlich 2 Starter-Sets auch noch zum Verlosen bekommen. Cool. Für 2 verschiedene Monitorgrößen, was echt cool ist, weil preislich, wenn man da so ein Grundsatz hat, schon, ich hab das irgendwie rausgedacht, ist circa bei 200 Euro. Dann hast du ein Grundset an Licht und Bridge. Wenn du schon eine Bridge hast, weil du eh Philips-System hast, dann kostet deutlich weniger. Also es kommt dann immer darauf an, wie groß ist dein Monitor, gibt ein paar verschiedene Systeme und so weiter, aber ca. 200, 250, je nachdem, was du hast. Jetzt kannst du natürlich sagen, du willst noch 2 so rechts und links noch zusätzlich, man kann es vergleichen mit Surround Sound. Ja, da hast du ja auch, du kannst ein 3.1 haben, was cool klingt, du kannst noch 5.1, dann brauchst halt 2 Boxen mehr und so ist dieses Licht. Ich glaube, ich sprich mit jemand, der auch Sonos hat, ja, da fängt man ja auch mit einer Box an oder mit 2.
Und das wird immer mehr.
Und plötzlich fragt man sich, warum habe ich jetzt 3 in dem Zimmer stehen? Ich bräuchte eigentlich in jedem Zimmer eine Box, ja. Ich glaube, sowas, so könnte man da auch reinkippen, ja. Aber in Wirklichkeit kriegst du mit 200 Euro auch schon einen coolen Effekt, ja, weil du hast einfach rundherum Licht, rundum deinen Monitor. Du brauchst keine anderen. Das ist ja eher Spielerei dann von mir gewesen, dass ich mir noch eine Glühbirne reingestraubt habe. Aber, also, ich finde das eine coole Sache, was einen Monitor extrem aufwertet. Aber es kommt nur darauf an, welche Spiele spiele ich und. Aber cooles Lichteffekt. Das ist schon cool. Wir werden da ein nettes Review demnächst euch servieren und ein Gewinnspiel. Also sehr, ich freue mich sehr, dass wir da von Philips auch noch gleich 2 Systeme für euch bekommen haben. Ja, ich glaube, damit haben wir unsere Themen durch, oder?
Ich glaube, langsam sind wir durch. Können wir noch kurz drüber reden, auf was wir uns noch freuen. Ich glaube, jetzt wartet eh noch einiges auf uns. Also ich darf von heute AT verraten, wir werden demnächst, also neben dem angesprochenen Vivo V29, werden wir auch das Fold-Smartphone von Google, das Pixel Fold,
da bin ich schon sehr testen. Gespannt.
Und dann natürlich kommt auf uns sowohl Gamescom als auch IFA zu, wo wir eigentlich jede Menge Neues
erwarten. Bist du auf der Gamescom?
Persönlich bin ich leider weder auf dem einen noch auf dem anderen Event vor Ort.
Du freust dich, dass du in der Redaktion sitzt und einfach
wir werden
wieder wilder Tipps
aktuellst drüber berichten, ja.
Ja, ich auch. Das ist genau das Gleiche. Wir haben zwar einen Redakteur vor Ort, Gott sei Dank, aber ich freue mich schon auf Pressekonferenzen, nächtliche Sessions und möglichst viel Inhalte, die hoffentlich vom Redakteur kommen. Nein, wird aber spannend. Ich glaube, es wird eine spannende. Ich traue mich wetten, wir haben einige Ankündigungen vor uns, mit denen wir noch nicht rechnen, ob es da Gamescom.
Ich glaube auch, Gamescom und IFA werden beide heuer sehr, sehr groß und sehr spannend werden, weil natürlich die letzten Jahre die Probleme mit Pandemie waren. Ja. Viele, viele Aussteller. Teilweise hat es gar nicht stattgefunden. Ja. Ich glaube, da wird heuer wirklich, wirklich bombastisch das Ganze
werden. Gibt es auf der IFA irgendwas, wo du schon jetzt nichts Geheimes, falls du unter NDA stehst, brauchst du nichts sehen. Aber gibt es irgendwie eine Produktsparte, wo du heuer extrem gespannt bist, weil du sagst, okay, da wird es einen Sprung geben oder irgend sowas?
Ihr wart generell durch die Bank eigentlich recht viel, also Fernseher, Smartphones, alles Mögliche. Jetzt kein spezielles Produkt oder keine spezielle Sparte, aber ich glaube, generell wird sich über die ganze Technologiebranche da einiges Neues tun.
Ich war ja letztes Jahr auf der IFA. Und war komplett geflasht. Ich war noch nie auf der Messe und das ist ein Punkt, den ich damals auch erzählt habe, eine Fernsehbrille, die ich da testen durfte mit einer PlayStation 5. Da war ich echt geflasht von der Qualität. Die ist leider noch immer nicht am Markt, von einem chinesischen Fernsehhersteller, DCL, glaube ich, DCL. Und die haben das aufgesetzt und die war nicht viel schwerer als eine Sonnenbrille. Hat aber rechts und links 1080p oder, ja, ich glaube 1080p war rechts und es war wirklich ein gutes Bild, ja. Aber das Schöne war, wie auch dass du es einstecken können. Die war wirklich, die war doppelt so schwer wie meine Lesebrille.
Ich glaube, Brille ist eh ein gutes Stichwort.
Das war keine Skibrille wie bei Apple, aber wollte das auch nicht sein, sondern die wollte einfach nur Fernsehen dir bringen. Und also wenn du es überlegst, du nimmst das zack und hast halt den Computermonitor vor dir. Da kommt, also das hat nichts mit AR oder VR zu tun, sondern einfach nur ein Monitor, den du aufsetzen kannst, in einer guten Qualität, ohne dass die Augen nachher wehtun. Okay.
Brille und Apple ist eher ein gutes Stichwort. Ich glaube, das wird den ganzen VR, AR-Brillen noch einen Antrieb geben, dass wir von anderen Herstellern da neue Lösungen sehen werden in Richtung alles, was Headsets, Brillen und so weiter betrifft.
Da haben ja viele Hersteller, gerade im asiatischen Bereich, haben ja Lösungen schon am Markt und so weiter, halt nur in Asien. Ja. Und da mal schauen, was da alles in den Westen kommt. René, vielen, vielen Dank für dieses wirklich schöne Gespräch. Ich habe auch wieder viel für mich mitnehmen können. Ich hoffe, ihr draußen auch. Und ja, ich darf mich noch bedanken und hoffe, wir werden das irgendwann mal wiederholen.
Sehr, sehr gern.
Der Herbst ist spannend und da gibt's ja spätestens das Volt von Google hast. Aber nein, bis zum nächsten Mal. Dankeschön.
Vielen Dank. Dankeschön. Tschüss.
Now, y'all know I love McDonald's for a quick meal, especially if I'm out and about with the boys and need something to eat. I like food, and y'all know I like saving money, too. Did you know that you can save money with deals in the McDonald's app every single day? Yeah, you heard that right. There's a deal every day in the app. So if you are an avid McDonald's goer like me, you'll find the best value for your buck by using the app. One of my favorite things about the app is the ability to order ahead. So let's say I'm on the road, just picked up Axel from school, and know I promised him some McDonald's fries and a sundae, but don't want to have to wait in that long line. I open up the app and just place my order there. Then I can walk in and pick up my order when it's ready, no wait needed, especially if I time it right. And I love that you can also get a bunch of deals in the app as well. I just logged in and can get a free Big Mac with a minimum purchase of $1. But check it every day because the deals are always changing. Plus, make sure to share your birthday so McDonald's can celebrate with you with something special. Dream drivers save money with the McDonald's app. Nope, you must opt into rewards.